Jeremia machen wir heute weiter mit Daniel. Geschichten aus dem Exil, Daniel zum Thema Standfestigkeit. Und wir starten direkt mit dem Bibeltext. Schlagt gern auf, fahr dein Handy hoch, lies hier vorne mit. Gottes Wort in dein Ohr heute Morgen und hoffentlich auch in dein Herz. Daniel 1. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land China bringen und in die Tempel seines Gottes und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sprach zu Aschepanas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hatten, sondern schön, einsichtig, weise, klug und verständig waren, also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von der königlichen Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren die Judäer Daniel, Hanania, Michael und Asaria. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Schadrach und Michael Meshach und Asaria Abednego. Wir sehen hier eigentlich schon kondensiert auf eine Geschichte, was die Diaspora, was diese Vertreibung, was die Deportation macht. Am Beispiel von Daniel. Der war jetzt etwas privilegierter, er stammte anscheinend aus einem königlichen Hause. Und der König Nebukadnezar, er nimmt diese privilegierten Menschen unter seine Fittiche. Weil es ging ja nicht allen Israeliten so gut. Es wurden viele verschleppt, aber nicht alle kamen in den Genuss von königlichen Speisen. Wir sehen, was das Exil für Daniel bedeutet. Und wenn wir anfangen in Vers 1 oder in Vers 2, und der Herr gab in die Hand Joachim und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Das heißt, es wurde Inventar aus der Synagoge entfernt und in das Haus des Gottes Nebukadnezars gebracht, zu Bel. Es wurde entweiht. Was haben wir letzte Woche gesagt? Was ist eine Essenz dieser Diaspora? Die Menschen werden gehindert an der Ausübung ihrer Religion. Die heiligen Gefäße, sie liegen im Götzentempel. Das geistliche Leben einer ganzen Nation war wie behindert, wie Sand im Getriebe, wie ein Stock in den Speichen. Und es geht weiter. Daniel und einige andere, sie sind verschleppt. Es ist Unsicherheit. Die Zukunft eines ganzen Volkes, die talentiertesten, besten Führungsleute, die Creme de la Creme, sie ist es weg. Sie können es niemand lernen, sie können von niemand lernen, sie können niemand unterstützen. Die sind in der puren Kraft. Stellt euch vor, was das bedeuten würde für uns und für die Generationen nach uns, wenn alle starken, schlauen Köpfe weg wären auf einmal. Wenn wir keine schlauen Mechaniker hätten, die unser Stromnetz in Ordnung halten, keine Ingenieure, keine anderen schlauen Menschen. Und die wären irgendwo anders. Und was ist das Nächste, was passiert? Sie werden umerzogen. Es steht so nett, und er sollte sie lehren in Schrift und Sprache. 3 Jahre lang. Was sie lernen ist, wie funktioniere ich in diesem System? Das ist Schrift und das ist Sprache. Aber das ist auch Umgang. alles, was wir letzte Woche gesagt haben, was sie sich wehren müssen, was das bedeutet, Exil, Diaspora, ständige Konfrontation mit den Überzeugungen, ständiges Auseinandersetzen, andere Feiertage, andere Ethik, andere Moral, andere Art zu sprechen, andere Götter, andere Tiere, Art, Tiere zu schlachten, andere Ansicht von Ehrlichkeit, andere Ansicht von Wahrheit, eine andere Ansicht von Vertrauen, von Familie. Das ist quasi komprimiert in dieser Geschichte drin. 3 Jahre Umerziehung. So, dass sie funktionieren in einem System, das nicht so funktioniert wie ihre Heimat. Den spannendsten Fakt ist der ganz am Ende, in Vers 7, mit den neuen Namen. Man könnte jetzt einfach meinen, ja, dann kriegen die halt einen neuen Namen, ist vielleicht ein bisschen noch schwer auszusprechen, Daniel in Babylonisch, ja, das ist doch gut. Aber was merken wir in der Bibel immer wieder? Namen repräsentiert unvorstellbar viel Identität. Unvorstellbar viel Identität liegt im Namen Israel, Abraham, Jakob. Immer wieder kommt Gott und spricht und verändert Namen, passt sie an. Saulus wird zu Paulus. Irgendwie passiert da was namenstechnisch. Und die Babylonier, sie drehen das um. Aus Daniel, Bedeutung Gott, der mich richtet, wird Belshazzar, Bel, also der Gottheit Babylons, schütze den König. Das ist allein von der Bedeutung des Namens ein ganz anderer Kontext. Das ist Diaspora. Und für uns fühlt sich das vielleicht weit weg an. Ich habe diese Woche ein kurzes Interview gesehen von einer Frau, die ist aus Nordkorea geflüchtet. Und die hat erklärt, dass das Wichtigste in diesem Haushalt dieses Bild des Diktators ist, das zu jeder Tages- und Nachtzeit wirklich, wenn die Geheimpolizei kommt, die Türe aufmacht und dieses Bild ist nicht in Tip-Top-Zustand und hat Staub drauf, dann kommt diese Familie samt Generationen ins Lager, weil sie das nicht ehren. Diese Umerziehung, diese Auseinandersetzung mit einer anderen Kultur, in der sich diese Leute nicht wohlfühlen, die ist für die Christen in Nordkorea überlebenswichtig, aber auch für uns absolut überlebenswichtig. Bei uns kommt sie auf eine andere Art, die Kultur, und wo sie zweifelt und macht und tut. Und das haben wir uns so ein bisschen angeschaut, wie geht Jeremia damit um? Wenn wir sagen, wir sind nicht von hier, aber leben doch irgendwie hier. Und dann gab es die 2 Varianten, entweder ich gehe in den Kampf, in den aktiven Widerstand, so, oder ich gleiche mich an. Und Jeremia wählt so einen Sonderweg. Und Jeremia, diesen Sonderweg, den Jeremia vorschlägt, wir finden ihn in Daniel immer wieder. Wir finden ihn in dem Buch Daniel immer und immer wieder. Also Jeremia sagt, baut Häuser, pflanzt, heiratet, bekommt Kinder, betet für die Stadt, sucht das Beste der Stadt, schaut, auf wen ihr hört. Und wir wissen, dass Jeremia auch in die Zeit von Daniel hineingesprochen hat. Es gibt später in Daniel eine Stelle, wo er eine Schriftrolle Jeremias liest und tief ergriffen ist. Und Daniel und seine 3 Freunde, um die es heute gehen wird, sie machen genau das, was wir letzte Woche so ein bisschen das Fundament gelegt haben. Sie unterwerfen sich nicht, aber sie dienen. Sie leben in einem System, aber sie sind nicht Teil des Systems. Sie arbeiten dort mit. Sie suchen das Beste für den König. Die werden befördert, am laufenden Band gefühlt, weil sie gute Mitarbeiter sind. Aber sie haben andere Überzeugungen, andere Werte, andere Einstellungen. Und ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, Christen sind super gute Arbeitnehmer und auch super gute Chefs. Weil wenn Christen das tun, wozu sie berufen sind und die Früchte tragen, die sie tragen sollen, wer hätte nicht gern so einen Mitarbeiter oder einen Kollegen? Mit Freude und Geduld und Liebe und Barmherzigkeit, ein Chef mit Barmherzigkeit und der ehrlich ist, der den Menschen im Blick hat mit Liebe, ein Kollege, der demütig ist. Wer hat nicht gern so einen Kollegen? Wer hat nicht gern so einen Chef? Ich glaube, Christen sind super Mitarbeiter und super Kollegen, wenn das zur Anwendung kommt. Jesus und auch Petrus, sie nehmen diesen Gedanken des Exils auf. Er bleibt nicht stehen mit dieser Geschichte, das Volk Israel kommt wieder zurück. Aber Jesus und auch Petrus, sie nehmen diesen Gedanken des Exils, der Diaspora. Das ist jetzt keine super Erfindung von mir, dass ich sage, oh toll, wir machen hier Predigtserie über Diaspora. Nein, auch Jesus und Petrus und viele andere nehmen diesen Gedanken aus. Petrus zum Beispiel, er grüßt in seinem Brief die Leute folgendermaßen. Petrus, Apostel des Jesu Christi. Und wen grüßt er? Den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, bla bla bla, die auserwählt sind. Er grüßt und erwähnt mehrmals in diesem Brief die Leute, an die er schreibt, ey, ihr seid Fremdlinge. Ihr seid Exilanten. Ihr gehört da nicht hin. Und ich wiederhole nochmal den Punkt von letzter Woche, weil er sehr wichtig ist für unser Gemeindejahr. Und ich mache es im Schnelldurchgang und auch ein bisschen anders. Wir beschäftigen uns dieses Jahr schwerpunktmäßig mit dem Bild oder mit dem Punkt out, also wir als Gemeinde, die hinausgeht, und dem Bild in der Bibel, in Matthäus 5 oder 6, mit der Stadt auf dem Berg, in der Bergpredigt. Ihr seid Stadt auf dem Berg. Wir Menschen, irdisch, der Berg, kommen in Kontakt mit Gott. Und es gibt eine Überschneidungsfläche. Weil Gott uns so sehr liebt, weil er so sehr Beziehung möchte, will er Gemeinschaft. Und diese Überlappung hier, die findet sich ganz, ganz oft in der Bibel. Die ganze Bibel ist eine Geschichte dieser Überlappung. Und ein paar Mal passiert es an Bergen, so wie Eden, Berg Ararat, Noah, der Bund, Sinai, Tempelberg, Berg Zion oder auch die Stadt auf dem Berg. Weil wir als Gemeinde, wir als Christen sind berufen, genau da zu stehen. In dieser Überschneidung von Gott und von uns Menschen, aus diesem Irdischen. Wir sind nicht aus der Welt herausgenommen. Wir lesen nachher einen Text in Johannes, da steht, Jesus hat sich offenbart, also von oben nach unten. Er hat sich offenbart auf die Erde an Menschen, die der Vater ihm aus der Welt herausgegeben hat. Wir lesen es nachher noch ausführlich. Und sie sind jetzt nicht mehr Teil dieser Welt, aber sie sollen in dieser Welt bleiben. Und Jesus bittet dann, heilige du sie. Heilig, heilig, heilig. Nur der heilig, heilig, heilig ist, kann heiligen. Und er heiligt uns. Und dieser Prozess der Heiligung, er findet hier statt, in dieser Stadt. Das betet Jesus im sogenannten hohen priesterlichen Gebet, also dem Gebet für seine Jünger und die Nachfahren der Jünger kurz vor seinem Tod. Aber dazu später mehr. Und das ist der Unterbau dieser ganzen Serie. Das ist das Bild, das wir bewegen werden. Und ich höre auch jetzt auf, damit das zu bewegen. Aber das in den nächsten Monaten immer wieder durchklingen wird und soll, das ist der Platz, wo wir sein sollen. In dieser Überschneidung, in dieser Überlappung. Und jetzt kommen wir zu Daniel. In Daniel, im Buch Daniel, 12 Kapitel, gibt es 6 Geschichten und 4 Visionen. Also 6 Geschichten, die teilen sich dann ganz schön, Kapitel 1 bis 6. Und dann gibt es 4 Visionen, nicht ganz so schön geteilt, auf die Kapitel 7 bis 12, und die überlappen sich so ein bisschen. Also die erste Vision fängt nicht chronologisch an, bei den 6 Kapiteln ist es schon so, die erste Geschichte, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, chronologisch, also abfolgend. Und die Visionen legen sich so ein bisschen drunter und überlappen das Ganze. Also es ist wichtig, wenn ihr Daniel interpretiert oder auslegen versucht oder lest, oder das möchte ich nämlich euch ermutigen, dieses Buch ist unfassbar faszinierend, also wer sich da dran macht, das sind die Tipps so zur Auslegung. Also, zurück zum Daniel. Daniel ist also in dieser Umerziehungsschule. Und ich weiß nicht, wer sich an seine Schulzeit erinnern kann, wer da weiß, was er alles gelernt hat, was da alles hinterfragt wurde. Ich erinnere mich an meinen Religionsunterricht. Negativ. Weil ich habe sehr viel gestritten mit meinem Religionslehrer, weil der einer anderen Auffassung des Christentums anhing wie ich. Und er hat ganz, ganz viel hinterfragt. Absolut zu Recht. Aber jede Religionsstunde, irgendwie ab 6. Klasse, es gab in meiner Schule einen Religionslehrer, meine ganze Zeit lang. Wir hatten am Ende eine gemischte Beziehung. Es war ein konstantes Abgleichen. Ey, und stimmt das, was du glaubst? Und ich musste immer wieder für mich sicher sein, ah, okay, aha, nee, Buddha, Jesus, sehe ich nicht ganz in einen Topf. So. Und Daniel, er ist in diesem Prozess. Er ist in einer Schule. Und er soll so denken wie der König, um das zu tun, was der König braucht. Und in seinem königlichen Apparat zu arbeiten. Wie denkt der König? Ein paar Kapitel später, zu der Daniel 1 und Daniel 4, lesen wir, wie der König denkt. Und zwar folgendermaßen. Da begann der König und sprach, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe, zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? Ich lese es nochmal. Da begann der König und sprach, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe, zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht zu Ehren meiner Majestät? Wie denkt Babel? Babel denkt, mit dem Mensch im Mittelpunkt. Da sitzt ein Mensch, der ich. Ich und mir und meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät. Es ist ein konträres Weltbild zu den Juden, wo sie sagen, Gottes Macht, Gottes Ehre, aus Gottes Kraft. Es geht dagegen. Und dieser Satz, er kondensiert ein Mindset, das wir finden in unserer Welt. Der Mensch mit all seinen Werken, seiner Ehre, seiner Macht. Und allein der Werdegang dieses Königs im Buch Daniel ist es wert, heute Nachmittag erforscht zu werden. Ich darf euch ermutigen, nur wirklich, ich sage es ganz kurz, aber ich finde es so toll. Lest den Daniel durch und schau dir nur draus an, wo ist dieser Nebukadnezar und wie entwickelt er sich. Weil er macht eine fantastische Reise hin zu Gott. Es ist wirklich richtig schön, wie er sich verändert und was dadurch entsteht. Was Gott durch ihn, aber auch durch Daniel und seine Freunde tut, in diesem Land, in diesem Großreich. Wir reden hier von dem Großreich. Und ich finde das eine wahnsinnige Ermutigung, sich das anzuschauen und zu sagen, oder wenn man denkt, ich bin hier falsch. Ich mache hier keinen Sinn mehr. Ich bin falsch in dem Setting, ich bin falsch in dem Job, ich bin falsch in dieser Familie, ich bin falsch in dieser Freundesgruppe, ich bin falsch in diesem Hauskreis oder irgendwo falsch. Allein was Gott mit Nebukadnezar macht, was Gott dadurch für alle Juden im ganzen Reich macht, was Gott dadurch sichert und ermöglicht, weil jemand gesagt hat, ich bleib da. Ich bleib da. Ich bin standfest. Und dieser König, er hat sie verschleppt. Viele von euch kennen diese Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Anderer König, gleiches Buch. Von Daniel, wie er kämpft. Von Daniel, wie er fightet. Von den drei, wir hören es nachher, im Feuerofen. Der König, der hat sie verschleppt. Er hat sie rausgerissen aus ihrem Zuhause. Und natürlicherweise wäre das der totale Gegner. Aber diese vier Männer sind standhaft. Sie bleiben da, sie dienen. Und Gott hat dann einen Weg, der sehr, sehr spannend ist. Das ist nicht Gottes Weg. In 1. Petrus 2 steht, liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt, deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen und der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, darum führt ein vorbildliches Leben. Was bedeutet das, diese zwei Welten zusammenzukriegen? Standhaft zu sein, Gott oder dem König zu dienen, obwohl er es möchte, aber irgendwie mich doch nicht anzugleichen. Doch einen Cut zu machen. Jesus schreibt es anders, und jetzt kommen wir zu diesem spannenden Vers, also andere Worte für eine ähnliche Bedeutung. Da kommen wir zu, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt herausgegeben hast, sie waren dein, du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Und dann ein paar Sätze später, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Nochmal, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Ich habe mir vorgestellt, was passiert da? Also, warum ich das so ausführe, ist, um standhaft zu sein, um standfest zu sein, um irgendwie zu wissen, wo ist meine Grenze, muss ich wissen, worauf ich stehe. Und ich habe mir so ein bisschen ausgemalt, wie sieht es denn aus als Bild? Wie so ein Taucher unter Wasser. Wir sind in einem System unter Wasser, aber wir sind nicht Teil des Systems. Wir haben keine Kiemen in der Ursprungsidee. Wir sind keine Fische. Wir sind für das Land und den Sauerstoff gemacht. So wie wir glauben, als Christen, wir sind für die Gemeinschaft mit Gott gemacht. Und das Wichtige bei diesem Taucher hier ist diese Leine, diese Verbindung nach oben. Das ist diese Überschneidung, das ist diese, da wo das zusammenkommt. Dieser, er lebt in einem System, er arbeitet, er tut in einem System, aber er ist nicht davon. Und das sagt Jesus auch, wenn er sagt, du hast sie mir rausgegeben aus der Welt, aber sie sind nicht von der Welt, so wie ich nicht von der Welt bin. Aber lass sie da drin, die machen da Sinn da drin. Babel, das ist Verwirrung. Turmbau zu Babel, Sprachverwirrung. Babel ist Verwirrung und nicht Klarheit. Und deswegen finde ich es so schön, wie Jesus da betet, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Da ist Klarheit drin. Und ich bete für mich, und du darfst das gern für dich machen, dass ich sage, Gott, zeig du mir die Wahrheit. Heilige du mich. Zeig du mir, wo ich Lügen glaub über mich oder über Menschen. Wo ich aufsitze. Wo ich mehr meiner Umerziehung vertraue wie dir. Zeig mir, wo dieser Schlauch eingeklemmt ist. Ich habe es von einer Zeit lang erzählt, was Leistungsdenken mit meinem Gemeindebild getan hat und wie Gott das irgendwie entspannt hat. Dass Gemeindemitglieder, egal wie viel sie tun und machen, vor Gott gleich geliebt werden. Das ist eine Lektion, die habe ich gebraucht vor so 10 Jahren. Aber wahnsinnig wichtig, dass Gott uns sagt, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Wir brauchen diese Standfestigkeit, wir brauchen dieses Vertrauen und wir brauchen dieses Bewusstsein dieser Verbindung, damit wir sicher stehen können. Und auch für ein bisschen, damit ihr wisst, wo hakt's denn bei mir? Wenn ihr euch da sicher fühlt, wenn ihr sagt, ich fühle mich hier sicher, im Wort Gottes, dem, was er spricht über mich und mein Leben, dann baut ihr auf darauf. Nicht erst wenn, aber dann wisst ihr so grob, wo hakt's. Wenn ich nicht standfest bin, schaut mal kurz nach, warum bin ich nicht standfest? Warum gebe ich nach? Warum traue ich mich nicht? Warum habe ich Angst? Ich habe ein Problem, also ein Problem ist viel gesagt, aber ich hab die Herausforderung, mir ist manchmal das Ansehen von Leuten wichtig. Ich habe Menschenfurcht. Mir ist das, was Menschen über mich sagen, nicht so unwichtig, dass es mich total kalt lässt, sondern nur das zählt, was Gott sagt. Was macht es mit mir und meiner Standfestigkeit in Situationen, wo ich weiß, da geht mich jemand an? Natürlich rutsche ich da ein bisschen zurück, vertrete nicht jede Person, wenn die denkt, boah, jetzt bin ich ein totaler Depp, wenn ich das aus der Bibel glaube. Ich muss überzeugt sein davon, dass so wie ich bin und so wie Gott mich hat und gemacht hat, gut ist und dass ich in seiner Gnade super bin. Und nur wenn ich das weiß, kann ich sagen, ja, eigentlich ist mir wurscht, ich glaube an das und was du jetzt von mir hältst, dadurch, dass ich an das glaube, ja, denkst halt, ich bin ein Depp. Macht mir nichts. Im Idealfall. Also, wie reagiert Daniel? Königliche Kantine habe ich das genannt. Ich finde es schön, denn Daniel nahm sich in seinem Herz vor, er nimmt sich vor, dass er sich mit den Königsspeisen und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig besinnt wurde. Und der sprach zu ihm, ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speisen und euren Trank bestimmt habt. Warum soll er sehen, dass eure Gesichter schmächtiger sind als die der anderen Jungen eures Alters? So brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den obersten Kämmerer über Daniel gesetzt hatte, versuch's doch mit den Knechten 10 Tage, uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken zu geben. Und dann schauen wir, wo wir rauskommen. Daniel wusste 2 Sachen und er hat sich auf ein Fundament von 2 Sachen gestellt. Erstens, was ist rein und was ist unrein? Was möchte Gott von mir und meinem Leben? Und die 2. Sache, Gott ist mit mir. Daniel, er weiß um die Gebote und er nimmt es sich vor. Das ist ein fester Schritt. Er nimmt es sich vor. Er nimmt sich's zu Herzen. Und er bittet diesen Mann und Gott steht ihm bei. Und Gottes Wege, wenn man die Geschichte weiterliest, diese Jungs, die auf Diät sind, die nicht von dem tollen Essen des Königs, das beste Essen am Hof, essen, die nicht vom guten Wein trinken, die kommen nach den 10 Tagen und drüber hinaus als die Prachtkerle hervor. Das sind die schlausten und schönsten und besten von allen. Und diesen 4 jungen Leuten gab Gott Verstand und Einsicht für jede Art von Schrift und Weisheit. Und als die Zeit um war und der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar und der König redete mit ihnen und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Mischael und Asaja gleich war und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem gesamten, von mir eingefügt, Weltreich. Seinem Reich. Diese jungen Jungs auf der Diät wurden von Gott gesegnet, weil sie sich gerichtet haben nach seinem Wort. Und Gott ist nicht wichtig, ob jetzt unreines oder reines Essen. Petrus, paar hundert Jahre später hat er auch den Stress mit unrein und reinem Essen und da hat gesagt Gott, so, lass es. Aber Gott kommt aufs Herz an. Und ich finde das eine wichtige Lektion für uns. Wenn wir sagen, wie sind wir standfest, wie gehen wir Sachen an? Wir nehmen uns was vor. Wir wissen, worauf wir uns stellen, was Gott von uns möchte. Und dann fragen wir einfach. Wir gehen den Kompromiss ein. Er macht es total strategisch, total schlau. Ey, in 10 Tagen und wenn Gott dann nicht, so, dann ist halt so. Er geht auch nicht in die Opposition und sagt, ihr Schweine, so, was gibt ihr uns nichts zu essen? Ist ja furchtbar. Sticht niemand ab. Und er gibt es auch nicht ab. Er sagt, ach, ja, wenn Gott mich jetzt hier hingestellt, dann muss ich halt. Was bleibt mir denn übrig? Gut. Wir kommen zur letzten Geschichte von heute, aus der wir lernen können. Und der Punkt der Standfestigkeit ist gleich und doch anders. Denn sie geht nicht einen Weg des Kompromisses oder der Gutmütigkeit anderer. Und es passiert sehr, sehr lang kein Lenken Gottes, keine Testphase, kein Testballon von 10 Tagen und wir schauen, wie ihr euch entwickelt. Nein, es ist Konfrontation Stirn auf Stirn. Diät ist eine Sache, Speisegesetze sind eine Sache, jetzt geht es um Anbetung. Und die Vorgeschichte dazu ist, Nebukadnezar lässt eine Statue erstellen, die die Leute anbeten sollen. Sein ganzes Reich soll anbeten, diese Statue. Und jetzt geht's um Anbetung. Und ich finde es spannend, dass Anbetung für den Feind so eine große Sache ist. Weil wenn man genau liest, wie dieser Nebukadnezar reagiert, was er tut, zu was er fähig ist, weil diese 3 Männer nicht anbeten wollen, dann frage ich mich, wie wichtig ist eigentlich Anbetung? Weil ich glaube, hinter Nebukadnezar steht eine andere Macht. Und das lesen wir auch so in den Fässer. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern Mächtigen und Gewalten mit den Herren der Welt, die über die Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Diese 3 Jungs, sie kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Sie kämpfen nicht gegen Nebukadnezar. Sie kämpfen gegen die Macht, die dahinter steht. Und dieser Macht ist Anbetung anscheinend sehr, sehr wichtig. Ich frage mich, und gebe uns zu denken, was macht das mit unserer Einstellung gegenüber Anbetung? Allein hier im Lobpreis. Vorhin ist der Beamer ausgefallen, während dem letzten Lied. Was hat das mit deiner Anbetungssituation gemacht? Was hast du nachgedacht? Wenn Nebukadnezar oder die Mächte hinter ihm so um diese Anbetung kämpfen, was liegt darin alles verborgen? Geht es nur um schöne Lieder singen? Um ein Gebet zur Pflicht? Weil man halt Danke sagen muss, danke ich, hat man gelernt, nehme ich mal mit? Ich glaube, Anbetung ist sehr viel mehr. Und es manifestiert sich für mich in dieser Stelle wieder, da ist richtig viel begraben. Und wir unterschätzen Anbetung. Diese 3 Männer, sie sollen anbeten, sie sollen diese Statue anbeten und tun es nicht. Und sie werden verraten, werden verpetzt beim König. Und der König lädt sie vor, und ich lese es, wie gesagt, wegen der Zeit, ein paar Verse. Nur ausgewählt von dieser Geschichte, aber sonst in Daniel 3. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Schadrach, Meschach und Abednego kommen lasse, also diese drei. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Und dann in Vers 16, ja, fragt er sie, ihr sollt, also er sagt dann, ihr sollt anbeten, wenn ihr das nicht macht, werdet ihr in den Feuerofen geworfen. Und dann sagen die drei in Vers 16, Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sprachen zum König, Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf eine Antwort zu erwidern. Diesem grimmigen Kerl. Mutig? Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten, das du aufgestellt hast. Da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Gesichtes veränderte sich gegen Schadrach, Meschach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man es sonst tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Ist schon mal mit jemand vor dir mit richtig viel Macht ausgeflippt? So richtig ausgeflippt? So richtig, richtig ausgeflippt? Und habe ich dann diese Sicherheit, das zu antworten? Wir haben es nicht nötig, dir zu antworten, o König. Das ist etwas mehr und direkter und klarer, wie diese Jungs hier reagieren, als dem Kämmerer zu bitten, kann ich was anderes zu essen haben? Standfestigkeit. Da, wo ich bin und da, wo Gott mich hinberufen hat, so felsenfest stehen. Das wünsche ich mir. Ohne zu wissen, ob er errettet oder nicht. Er kann uns erretten aus dem Ofen. Ob er es macht, wissen wir nicht. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König, gewiss. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des vierten gleicht dem Sohn der Götter. Daraufhin trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach, Schadrach, Meschach, Abednego, ihr Knechte Gottes, des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen sie aus dem Feuer hervor. Jesus ist mit drin. Er ist mit dir drin im Feuerofen. Gott errettet nicht immer aus dem Feuerofen. Das zu sagen, wenn meinen Geschwistern, die leiden, die gefoltert werden und die sterben, die mitsamt ihren Familien für Generationen irgendwo weggesperrt sind, in Lagern festsitzen, unfair gegenüber. Zu sagen oder euch zu versprechen, es ist immer so. Es gibt Menschen, die sterben für diese Überzeugung. Aber ich glaube, Gott rettet. Und Jesus ist treu. Und ich glaube, er ist mittendrin. Denn welche Leiden und welche Schmach könnte man uns antun, die Jesus noch nicht angetan wurde? Die Treue Gottes zeigt sich auch in unserer Standfestigkeit. Nicht wir müssen treu sein, dass auch Gott treu ist. Aber wenn ich treu bin, wenn ich standfest bin, dann erlebe ich, dass Gott mitgeht. Dann erlebe ich, dass Gott handelt. Das Schöne, was aus dieser Geschichte passiert, ist der letzte Vers dieser Geschichte. Da, oder Vers 28, der letzte, den ich mitgebracht habe, da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach: Gepriesen sei der Gott Satrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt hat und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten, ihren Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Dann habe ich einen vergessen und da geht es dann weiter. Und deshalb achtet diesen Gott. Deshalb darf niemand mehr über diesen Gott lästern in diesem ganzen Reich, in diesem ganzen Weltreich. Weil diese drei standfest waren, hat sich das Leben für Hunderte und Aberhunderte Juden verändert. Diese drei. Und es hat die Lebensrealität eines ganzen Volkes im Babylonischen Reich verändert. Deshalb, und so komme ich zum Schluss, schauen wir darauf, lasst uns darauf schauen, worauf wir stehen. Worauf stehe ich? Wie fest ist mein Fundament? Was möchte Gott von mir? Was steht in seinem Wort? Was nehme ich mir vor? Lasst uns Wege finden, das zu tun, was Gott von uns möchte. Und uns aber in den Konfrontationen und in den Reibpunkten nicht einschüchtern lassen. Wir haben den Gott, der ist mächtiger, der mit im Feuer ist. Das zu erkennen, das tief drin im Herzen zu erkennen, dieses Wissen zu haben, was Gott wichtig ist und uns dafür einzusetzen, das soll unser Ziel sein. Und deshalb schließe ich mit Johannes 17. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und so, Jesus, bete ich, dass du uns heiligst in deiner Wahrheit und in deinem Wort. Dass du uns abklapperst. Dass du uns zeigst, worauf wir stehen, dass wir zeigst, wo wir wackelig stehen, dass wir sicher sind und dass wir geheiligt werden durch dich, dass wir dir ähnlicher werden in deiner Wahrheit, in dem Licht. Und so bete ich für Vertrauen auf dich, für Sprechen von dir und Handeln von dir. Amen.